Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Ein neuer Montag und deswegen höchste Zeit für unseren VRM-Podcast Korte und Rink. Und zwar heute nicht nur mit dem renommierten Politikwissenschaftler und Kapitän Professor Dr. Karl Rudolf Korte, sondern auch mit einem Jubilar. Denn Herr Korte, wir feiern heute die 50. Folge unseres Podcasts. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, Glückwunsch, gebe ich gerne zurück. Es liegt ja daran, dass wir da so eine lange Strecke produzieren, dass viele uns folgen. Das wäre anders nicht denkbar, ne? Wenn das nur die Mitarbeiter des VRM verpflichtend hören müssen, was natürlich wahrscheinlich Bedingung ist, wird das ja nicht reichen.
Das war die Anschubfinanzierung, um den Podcast ans Fliegen zu bekommen, dass unsere eigenen Leute den natürlich hören müssen. Okay. Aber wir haben tatsächlich mittlerweile sehr, sehr ordentliche Zahlen, also schon seit längerem, und eine stabile Fanbase, die uns auch regelmäßig schreibt. Deswegen sagen Sie schon richtig, vielen Dank nochmal an unsere treuen Hörerinnen und Hörer, die uns zuhören und die es möglich machen, dass Sie, Herr Korte, wahrscheinlich nicht geglaubt hätten, als ich vor einem Jahr mit der Idee an Sie zukam, dass Sie jetzt ein Jahr lang mindestens noch mich an der Backe haben.
Ja, das ist etwas, was ich mir vorher nicht wirklich durchdacht hatte, das stimmt. Das ist so eine Erschwerniszulage, die hätte ich mir nicht vorher überlegen können. Aber gut, ich muss ja jetzt irgendwie durch. Und vielleicht deshalb auch am Anfang etwas, was mit Führungskräften zusammenhängt. Ich meine, das, was wir analysieren, ist ja sehr oft auch durch die Berliner und die Mainzer Republik geprägt. Und da dort so viel spektakuläre Dinge laufen, können wir auch immer wieder Themen finden. Aber ich meine, was trinken Führungskräfte? Das fällt mir nämlich bei diesem Jubiläum besonders ein.
Wir wechseln ab zwischen stillem Wasser und einer kleinen Fanta ohne Eis.
Dachte ich, Leitungswasser. Ne?
Ja. Ja. Also ich bin ja gerade hier im Schwarzwald, ja, Herr Korte, auf einem Bauernhof.
Deswegen, ich wollte mit dem Karlauer beginnen, ne? Mit dem Leitungswasser für Führungskräfte. Ich will es nochmal erklären.
Weil ich wollte nämlich nur sagen, dass die, genau wie bei der Wahlforschung, den habe ich auch natürlich verstanden, jetzt mit dem Leitungswasser, dass die im Schwarzwald gibt es nicht nur Leitungswasser, sondern auch Brunnenwasser. Da kann man direkt auf dem Bauernhof sich sein hier Peterstaler Wasser vor Ort abfüllen. Und der Bauernhof hat auch eine eigene Schnapsbrennerei. Die habe ich mir allerdings noch nicht zu Gemüte geführt. Aber hier gibt es deswegen sehr, sehr gutes, stilles Wasser aus der Quelle.
Mhm. Gut, aber ich meine, stilles Wasser, das ist ja ein Widerspruch an sich bei Ihnen. Ne?
Das stimmt. Deswegen nehme ich auch meistens nur mit ein bisschen Gas.
Mit Gas, mit Leben. Ne?
Ja.
Wäre ja so ein Job auch gar nicht ausfüllbar, wenn man da still wäre als Chefredakteur. Ich meine, das würden auch die Mitarbeiter nicht ertragen.
Aber man muss ja, also Stille auszuhalten, ist ja auch manchmal eine Qualität im Leben. Ja. Haben Sie es schon mal probiert?
Das ist Qualitätszeit an sich, Stille. Können nur noch wenige aushalten, das stimmt. Aber ich schaffe das.
Apropos Stille, Herr Korte, diese Woche war es gar nicht so still in Berlin. War eine Menge los. Debatte in der Koalition über verschiedene Reformen, Wehrdienst, Rente, Bürgergeld. Wenn man jetzt so die Klammer schafft oder erstmal zum Einstieg die Frage, unter welcher Überschrift würden Sie diese Woche denn stellen oder in welchem Zustand befindet sich diese Koalition denn aus Ihrer Sicht?
Sie wirkt sehr dysfunktional, nach wie vor holprig im Politikmanagement, manchmal in der Defensive, oft atemlos, wie so eine Notgemeinschaft, die wir da beobachten. Und man hat eben den Eindruck, dass dieses Momentum leider schon verpasst worden ist, bei dem wir als Wählerinnen und Wähler ja mitgemacht hätten, so eine Reformkanzlerschaft zu stärken, zu unterstützen. Man braucht ja nicht nur irgendeine Krise, um etwas im Haruk-Verfahren durchzusetzen, sondern das Besondere ist so eine Terminierung. Das war bei Merkel Fukushima, die dann aus der Atomkraft ausgestiegen ist, obwohl sie vorher was ganz anderes vorhatte und es verlängert hat, auch nicht durch lange Beratung einfach gemacht. Das war bei Schröder die Agenda 2010. Also solche bestimmte Momente braucht man und dann kann man auch Unpopuläres mehrheitsfähig machen. Da haben wir ja mehrfach drüber gesprochen und da wären die letzten Monate eigentlich ganz gut gewesen, weil wir verstehen, dass die Sozialstaatsreformen anstehen, dass es so nicht weitergeht. Es soll am Ende besser werden, aber wie?
Aber vor was haben denn die Koalitionäre aus ihrer Sicht Angst?
Vor sich selbst. Die Union treibt geradezu Existenzangst um angesichts der Umfragedaten der AfD. Also die strategische Unsicherheit artikuliert sich dadurch, dass sie nicht wissen, wer sie selbst sind. Wo ist der Stolz dieser Partei als Staatspartei, jahrzehntelang mitregiert und regiert? Wo ist das Selbstbewusstsein und wo ist die Stärke, mit der man dann auch verhandeln kann? Das ist ja genau das Problem. Beide Regierungsparteien sind gedemütigt durch Wahlergebnisse oder haben ihre eigenen Vorsitzenden gedemütigt bei internen Wahlen. Sie sind also schwach und wir wissen, verhandeln kann man aus einer starken Position. Dann sieht es oft unmöglich aus, dass man sich einigen kann, aber richtige Stärke macht auch Verhandlungspakete, wenn sie kompliziert sind, umsetzungsreif. Aber hier ist ja, wir haben wieder ein Kompromiss gehabt, der ausgehandelt war und der diesmal dann in der SPD-Fraktion, in der SPD-Fraktion nicht nur aufgeschnürt wurde, sondern kurios sich entwickelt hat. Das ist geradezu befremdlich. Also, dass man, oder ich will es anders sagen, es kann ja nur sein, dass man eine Mehrheitsentscheidung auch einen Kompromiss akzeptiert, wenn ich weiß, dass ich beim nächsten Mal vielleicht auch bei der Mehrheit bin. Und dieses Verständnis existiert nicht. Es gibt offenbar kein loyales Zugehörigkeitsbewusstsein und auch kein Zusammengehörigkeitsbewusstsein innerhalb der Fraktionen, die es ertragbar machen, dass solche Kompromisse durchkommen.
Ich finde aber tatsächlich den Gedanken interessant, dass der Reformkanzler, also es war ja eigentlich alles da, also es hätte das Momentum gegeben, es gab irgendwie die Bereitschaft und zwar von allen Beteiligten, zumindest von der Spitze, die darüber gesprochen haben. Es gab das Bewusstsein dafür, dass es sowas braucht, genauso wie es jetzt, glaube ich, das Bewusstsein dafür gibt, dass beide denken, das ist gerade irgendwie nicht so gut, was wir machen, aber sie kommen aus dieser Rolle ja nicht raus. Eingedenk, Sie sagen es, die Umfrage, also die AfD muss ja im Moment überhaupt nichts tun und wird trotzdem als treibende Kraft wahrgenommen oder als Treiber, ähnlich wie bei dieser Brandmauer-Diskussion, die jetzt losgetreten wurde, wo die AfD, die steht ja im Moment nur genüsslich in der Ecke und sieht, wie das alles für sie läuft, weil Schwarz und Rot keine Reformen an den Staat bringen, die überzeugen und sich ja dann sogar im Handwerklichen verheddern. Das ist ja tatsächlich auch etwas, was ich in dieser Koalition so nicht vermutet hätte, dass neben dem Kompromiss jetzt sich ein handwerklicher Fehler nach dem anderen aneinander reiht.
Ja, und die Lernzeit ist eigentlich rum. Aber man vertraut sich eben nicht. Man vertraut nicht der Führung innerhalb der Fraktion. Die Flügel untereinander vertrauen sich nicht innerhalb der Partei. Die Parteien wechselseitig nicht. Also die sind alle noch arbeitsfähig. Ich will es ja auch nicht dramatisieren, aber es ist unter professionellen Gesichtspunkten geradezu demütigend, wenn man da zuguckt, wie sie sich im Klein-Klein verlieren und die große Linie gar nicht mehr erkennbar wird. Und die AfD in Wirklichkeit ist ein Scheinriese der Politik. Die letzten Wochen haben das doch deutlich gezeigt. Keine einzige Stichwahl gewonnen. Die stellen zwei Landräte und einen Bürgermeister. Das ist alles. West wie Ost. Immer dann, wenn es darum geht, in einer Stichwahl zu überlegen, unterstütze ich jetzt die AfD oder nicht, zucken die Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler ganz eindeutig zurück und sagen, von diesen autoritären Typen wollen wir uns nicht repräsentieren lassen. Die haben nichts in der Exekutive zu suchen. Das ist ganz eindeutig und das ist eigentlich ein interessantes Wahlergebnis, aus dem man ja was machen könnte. Ne? Klar, zugegebenermaßen viele dieser Partei, der Gewinner sind jetzt auch parteilos, das muss man auch sagen. Also es ist jetzt nicht die blaue Welle, die nicht greift, aber auch nicht eine rote Welle oder schwarze Welle. Es sind oft Parteilose, die ins Amt kommen. Dennoch, man kann daraus viel ableiten, dass die Leute einfach einen Denkzettel abgeben wollen, sich abarbeiten an dem Etablierten, aber es nicht ertragen können, dass diese Partei als AfD irgendwann mal in eine Regierungsverantwortung kommt. Aber daraus könnte man doch was ableiten, positiv, und nicht eine Kuriosität mit Strategiediskussion. Und ich finde, das ist erstmal ein Irrtum, der nicht aufgedeckt wird. Und der andere Irrtum ist, dass man, wenn man die Brandmauer nicht mehr hat, auf einmal Gemeinsamkeiten findet mit der AfD. Klar findet man die auf kommunaler Ebene, wenn es darum geht, die Kita zu vergrößern oder neue Baumaßnahmen zu starten. Aber in allen anderen Sachen doch nicht. Die Union hat ein doch sehr christliches Menschenbild. Das ist die Programmatik, die sie prägt. Nicht jeden einzelnen Akteur, aber doch in der Programmatik. Die AfD hat eine Programmatik, die eben davon fundamental abweicht. Das ist eine völkische Programmatik als Menschenbild. Sie haben bei den Grundentscheidungen einer Westverankerung einen Adenauerkurs und keinen Kurs wie die AfD, die gerade als Sicherheitsrisiko sich daran abarbeitet, aus der EU raus, NATO-kritisch und so weiter. Also fundamental in zentralen Fragen andere Herangehensweise und auch, ich finde, das ist konservativ bewährende, was man prüft, was kann man davon übernehmen, kontrastiert doch fundamental mit dem AfD-Herangehensweise revolutionärer Art, Zerstörungswut, Zerstörungslust am System, am Parteiensystem und so weiter. Also wenn immer suggeriert wird, da gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Union und AfD, wo sollen die eigentlich liegen?
Vor dem Hintergrund habe ich denke ja häufiger im Verlauf der Woche an Sie, nicht nur montags, sondern auch an den restlichen Tagen. Ja.
Grüßt mich über die Woche.
Manche sagen so, manche sagen so. Und ich habe bei der Klausur jetzt der CDU oder der Union von Friedrich Merz angesetzt, die ja wirklich den Titel trug im Umgang oder der Umgang mit der AfD, da eben auch wieder an sie gedacht, weil ich mich gefragt habe, reden wir zu viel über die ja steigende Zahl derer, die die AfD wählen, und reden wir zu wenig über die 75, 80, 70%, je nachdem, wo man sich bewegt, derer, die sie nicht wählen und die ja vom Klientel her doch auch eine Zielgruppe für diese politischen Parteien in der Mitte sein könnten, und fühlt diese Mitte sich auch deshalb nicht repräsentiert, weil das Ergebnis im Moment sein könnte, hey, ihr debattiert über Wehrdienst, über Rentenpaket, über Sozialstaat, über Gesundheitsreform, kriegt das nicht hin und dann zieht ihr euch zu einer Klausur zurück, um zu überlegen, wie ihr mit der AfD umgeht. Könnt ihr mal bitte die Zeit dafür zu investieren, hier kompromissfähige, mehrheitsfähige Beschlüsse herbeizuzaubern. Das war mein Gedanke, als ich von dieser Klausur für den Umgang mit der AfD gehört habe.
Herr Kretschmer hatte heute Morgen, also der Ministerpräsident von Sachsen im Deutschlandfunk, gesagt, also ich wage es auch noch, andere Medien zu nutzen, nicht nur die Wormser Zeitung, das gebe ich zu.
Seien gegönnt.
Ja, ja, aber zeitgleich, kann ich sagen, zeitgleich lesen und den Deutschlandfunk hören. Und da hat er nochmal gesagt, dass es geringer Prozentanteil an Stunden waren innerhalb der Klausurtagung, mit dem sich mit der AfD beschäftigt haben. Hat er zumindest so gesagt. Mhm. Mein Eindruck war auch, dass sie sich sehr stark mit diesem Thema auseinandersetzen angesichts der kommenden 5 Landtagswahlen. Aber ich kann immer nur die Forschungsergebnisse vortragen, dass die politische Quarantäne dieser rechtsautoritären Partei die einzige Möglichkeit ist, mit ihr umzugehen. Wer sie versucht zu zähmen, einzubinden, Koppelgeschäfte zu machen, wer sie inhaltlich imitiert, wird nicht kleiner, sondern er verschwindet. Und das vor dem Hintergrund, dass die AfD ohnehin europäisch isoliert ist. Sie hat sich als einzige Partei dermaßen radikalisiert, dass im Prinzip niemand mit ihr zusammenarbeiten will. Aber umso wichtiger ist es, die Mitte zu bedienen, mit Themen, die auch angemessen sind, und daraus auch ein neues Selbstbewusstsein abzuleiten und nicht in Existenzangst zu verfallen. So kommt mir die Union im Moment vor. Und aus dieser Schwäche heraus versucht sie irgendwie Markenkerne nach vorne zu stellen, und damit ist sie dann wieder nicht kompromissbereit mit der SPD. Es macht wenig Sinn. Also sie müsste viel selbstbewusster auftreten. Und könnte dann auch Mitte-Themen lösen, und dann kommen auch nicht so Absurditäten vor wie Losverfahren. Also ich meine, beim Losverfahren, wenn ich einen Lottogewinn habe, ich kann ihn annehmen, ich kann ihn aber auch ablehnen. Das kennt man ja auch. Habe ich schon erlebt, dass Leute keine Millionen, aber kleine Summen für einen guten Zweck gar nicht abgeholt haben, weil wir wissen, dass sehr viel Gemeinnütziges mit dem Lottoeinnahmen ja in den Ländern auch finanziert wird. Aber ich glaube, so war es nicht gedacht. Ne? Wenn ich jetzt zur Bundeswehr muss, kann ich nicht sagen, ich lehne es einfach ab, den Lottogewinn, danke.
Nee, es gäbe eine dritte Kategorie, geben erwählt, gewählt, wäre gelost.
Ja, genau. Es ist unter Fairness- und Gerechtigkeitsphilosophen ganz klar, dass es Bestand hat. Es ist sehr gerecht. Aber hier geht es darum, Leben oder Tod letztlich in so einem Beruf. Da will man doch nicht als Geloster dann zu einer Armee. Also das finde ich wirklich absurd. Das ist Berliner Republik vom Schlimmsten gedacht, ohne Realitätsbezug.
Also wieder ein Beispiel für das, was mir auch schon manche Bundestagsabgeordnete immer zugerufen haben, dass man sich in Berlin ab und an in einem Raumschiff bewegt, was in manchen Entscheidungszyklen oder Gedanken den Bezug zum Wähler am Ende oder zur Realität verloren hat.
Deswegen sage ich auch immer, Sie müssen auch mal weg vom Lerchenberg, Sie müssen auch aus der Mainzer Republik ausbrechen und es reicht nicht nur nach Darmstadt zu fahren. Das ist fundamental. Also wir können ja nur über neue Perspektiven entwickeln aus einer anderen Sicht, wenn man auch mal Ortswechsel betreibt.
Ich bin nächste Woche Montag übrigens wieder in Worms.
Das ist natürlich Volltreffer. Das ist immer, es lohnt sich immer. Ich bin leider am kommenden Montag nicht in Worms. Das kann ich leider jetzt schon ankündigen, weil ich einen Gast habe. Ich habe eine Zuversichtsreihe, ja, die mit 2 Terminen endet in diesem Jahr, noch an der NRW School an der Uni in Duisburg. Am Montag besucht Harald Schmidt mich. Und in dieser Woche, bevor Sie danach fragen, am Donnerstag besucht mich HP Kerkeling. Mit beiden rede ich über Zuversicht und beide sind ja als Demokraten stark unterwegs, Kerkeling vor allen Dingen sehr stark, hat dafür auch Preise schon bekommen, dass er sich eben gegen Rechtsextreme einsetzt. Und darüber möchte ich mit ihm gemeinsam sprechen. Aber es wird wahrscheinlich viel humorvoller als die Gespräche mit Ihnen.
Was an den beiden liegt und nicht an Ihnen.
Ja, gut, so kann man das natürlich schuld von bepreisen. Das ist das klassische Führungspersonal, keine eigene Schuld, sondern sofort Schuldige suchen.
Deswegen, das kam wie aus der Pistole geschossen, Herr
Kohl. Ja, das war mir schon klar. Es wirft ein gutes Licht auf die Hierarchien innerhalb der Chefredaktion.
Ich möchte aber auch apropos Licht innerhalb oder zwischenmenschlicher Beziehungen betonen, dass ich in den letzten Wochen 2-mal in Worms war. Das erste Mal Ihnen sogar ein Foto geschickt habe.
Stimmt.
Und Sie waren 2-mal nicht da. Wer geht jetzt wem aus dem Weg?
Okay, das ist berechtigt, es so zu interpretieren. Aber ich behalte trotzdem diese Geschichte für eine verschwörungstheoretische Geschichte. Weil es ist nicht realitätsgetestet, sondern es ist einfach eine Vorstellung, in die Sie sich jetzt gerade verrennen.
Apropos nicht realitätsgetestet, ich würde gerne mit Ihnen nochmal über tatsächlich, weil wir viel über handwerkliche Fehler sprechen und wir das jetzt am Beispiel des Wehrdienstes ja einmal öffentlich auch fast durchgegangen sind, wie die Entscheidungsfolgen dort sind. Wir haben davon gesprochen, dass etwas ja in Ausschüssen vordiskutiert wird, dass in Fraktionen Mehrheiten dafür gebraucht werden und dass es dann am Ende aber in diesem Fall Boris Pistorius schon mitbekommen müsste, wenn seine eigenen Ausschussvertreter einen Kompromiss erhandeln, der sein eigenes Ressort betrifft. Wenn ich jetzt aber diese 3 Blöcke nehme, Ausschuss, Fraktion und am Ende natürlich der beteiligte Minister, wie müsste das denn eigentlich Hand in Hand laufen, damit es funktioniert?
Das ist ja etwas, was Ihnen daran auch gestört hat. Bevor der parlamentarische Prozess begonnen hat, im Sinne der parlamentarischen Mitsteuerung, der im Prinzip bei der ersten Lesung im Bundestag beginnt, gab es schon eine Kompromissrunde zwischen Union und SPD, die versucht haben, hier an dem Entwurf, der vorlag einmal aus dem Verteidigungsministerium, der gebilligt worden ist durch einen Kabinettsentscheid, etwas Abweichendes zu erarbeiten. Daran hat er sich einfach auch mal formal gestört, dass das vor Beginn der parlamentarischen Phase gelaufen ist, vermutlich auch nicht mit Akteuren, die er wirklich dafür für geeignet hält, in seinem Sinne am Ende einen Kompromiss herauszuholen. Also man kann schon erkennen, dass eigentlich aus so einer klassischen Kanzlerdemokratie, in der vieles vorgegeben wird, was dann Fraktionen weiter verändern, aber doch die Grundlinie beibehalten, so nicht mehr existiert. Und damit auch die Dominanz aus dem Kanzleramt nicht mehr existiert. Man könnte auch sagen, ja, ist auch die Koordination aus dem Kanzleramt wieder einmal aus dem Ruder gelaufen. Man hat die Frühwarnsysteme nicht nutzen können, um zu erkennen, dass das so nicht funktioniert. Und wir haben dann eher eine Form von Koalitionsdemokratie, die das parlamentarische Mitsteuern nochmal in eine besondere Dichte geradezu übersetzt, aber im Moment so anarchisch geradezu. Es wirkt ungeordnet, weil da werden Prozesse übersprungen, da sind vorbereitete, ausgehandelte Papiere, die man in der Fraktionssitzung zwar vorstellt, aber sich nicht vorstellen kann, auch von Seiten der Fraktionsspitze, dass sie wieder aufgeschnürt werden. Das ist schon ganz ungewöhnlich. Es spricht für Stärke von Abgeordneten und die Rolle, die sie wahrnehmen. Andererseits ist das, so wie wir vorhin das schon dargestellt haben, auch Teil dieser Existenzangst, dass man nicht weiß, wofür man eigentlich noch steht, dass man aus dieser Unsicherheit heraus gar nicht mehr weiß, wem man folgen soll.
Ich hätte jetzt auch mich gefragt, was Ihre Deutung nach ist. Also positiv gesprochen, das spricht für selbstbewusste Fraktionen, vielleicht aber auch so fragmentierte Fraktionen wie selten zuvor. Braucht es dann aber oder liegt das dann an einer schwachen Fraktionsführung? Matthias Mirsch und Jens Spahn haben wir schon häufiger betont. Liegt es an einem schwachen Kanzleramtschef, wobei auch in der Historie das immer mal Kanzleramtschefs gab es, fand ich, die jetzt nicht hart durchgreifend waren, wobei das vielleicht auch in der Vergangenheit auch eher im Hintergrund geschehen ist. Von Kollege Frey hat man jetzt auch mehrerlei unglückliche Statements immer wieder, finde ich, wahrgenommen, obwohl er ja Vertrauter auch lange jetzt von Friedrich Merz ist. Oder liegt es an dem geschwächten Kanzler, der eben diese Kanzlerdoktrin oder dieses Durchgriffsrecht nicht mehr so durchsetzen kann?
Von jedem etwas. Aber diese Anlernzeit müsste eigentlich vorbei sein, sodass das strukturierter eigentlich laufen könnte und sollte. Also ich habe es nicht in Erinnerung, dass in dieser Doppelung, dass beide Regierungsfraktionen in der Führung so eigentlich hinterfragt werden. Denn das ist ja ein Teil dieser Prozesse, dass man ihnen nicht einfach folgt, dass man von der Führung her immer wieder in den Fraktionen überrascht ist über die eigenen Akteure. Das kann in den ersten 4-5 Wochen mal passieren, aber es passiert immer noch. Und insofern kann es schon sein, dass das mit der Schwäche des Fraktionsmanagements zusammenhängt, ob da noch Vertrauen aufbaubar ist oder nicht, oder ob das eine Grundkonstellation ist, an die wir uns auch gewöhnen müssen. Ich weiß es nicht, ist nicht wirklich vorhersehbar, aber es ist eine Besonderheit, die wir auch bei der Ampelregierung in dieser Form so nicht hatten. Da war es grundsätzlich eine Frontstellung von den Ministern zur Fraktion, aber innerhalb der Fraktion lief das geschlossen ab.
Deswegen fand ich letzte Woche diesen einen Tag auch bezeichnend, als beim Thema Wehrpflicht das hochgegangen ist und dort die SPD ihren Dienst dran hatte und ausgeschert ist und, glaube ich, am gleichen Tag trotzdem auch noch das Thema Rente hochgegangen ist und es dort die Gruppe der Jungen Union war, die aus der Fraktion auf einmal urplötzlich ausgeschert ist und gesagt hat, nee, so wie das im Koalitionsvertrag steht und wie wir das verhandelt haben, machen wir es nicht mit. Das heißt, jeder hat bei einem großen Vorhaben direkt mal in der Fraktion gezeigt, dass dort kurzzeitig noch was dazwischen kommen kann. Und das warf dann aus meiner Sicht auf Matthias Mirsch, von dem ich zumindest auch schon gehört habe, dass er jetzt kein riesiger Kommunikator in einer Fraktion hinein sein soll und viel auch über seine Stellvertreter regelt, was ich auch interessant fand, war letzte Woche in einem Pressestatement, er selbst auch gesagt hat, er gibt jetzt ein Statement ab und alles Weitere würde dann von seinen Stellvertretern dann kommuniziert werden. Das spielte so ein bisschen in das rein, was ich gehört habe. Und bei Jens Spahn, der ja offensichtlich kein Menschenfänger ist oder dann auch mit seiner Herangehensweise in der Fraktion jetzt nicht nur Folgende hat, wenn man führen will, wie wir gelernt haben.
Ja, ist auch ein Lern-Podcast, das stimmt. Aber hier bei den jungen Wilden, die ja jetzt auftreten, ist schon interessant zu sehen, dass sie den Koalitionsvertrag eben in diesen Formulierungen anders auslegen für die Zeit nach 2031 oder
2031, ja.
Ja, das ist die Zahl. Und ich finde, das ist eine Sache, die aus dem Kanzleramt hätte vorher geprüft werden müssen, bevor man da ein Gesetzentwurf im Kabinett entscheidet. Ich finde schon, das ist auch eine Schwäche des Chefs des Kanzleramtes, hätte er erkennen müssen. Denn das ist nicht abwegig, dass die Jüngeren im Blick auf den Generationsvertrag da ganz viel Ungerechtigkeiten erkennen, ist völlig klar. Aber hier haben sie einen ganz festen, klaren Bezug, dass sie das nur bis 31 mittragen wollen, weil es auch so der Formulierung entspricht. Wenn man die nochmal nachliest, kann man das durchaus im Blick auf diesen Ausgleichsfaktor so sehen. Und ich finde, das hätte man auch kommen sehen. Ich bin mal gespannt, wie sie aus dieser Nummer wieder rauskommen.
Wie sie aus dieser Nummer wieder rauskommen, ist tatsächlich ja das Stichwort, weil ich finde, man musste sich in dieser Koalition ja auch schon dran gewöhnen und man merkt ja selbst, als Reflexionsebene, wenn ich hier Woche für Woche mit Ihnen spreche, wie man gewisse Dinge ja auch entweder zeitnah oder mit ein wenig zeitlichem Versatz dann beurteilt. Und man musste sich in dieser Koalition tatsächlich jetzt schon relativ häufig dran gewöhnen. Fing schon bei dem zweiten Wahlgang für Friedrich Merz an. Ich zitiere Karl-Rudolf Korte, bei Ministerpräsidenten ist das nicht unüblich. Stimmt, also singulär betrachtet könnte man sagen, schwerer Start, aber wird noch. Dann hatten wir die Richterwahl. Wir hatten jetzt beim Thema Wehrdienst eine ganz kurzfristig abgesagte Pressekonferenz mit zwei Fraktionsvorsitzenden, die vorher gesagt haben, das ist ein guter Kompromiss und den werden wir der Presse vorstellen. Und das sind ja auch alles Signale, die eine Koalition in die Öffentlichkeit und die Wählerschaft trägt. Und ich das Gefühl habe, der mich schon die Frage gestellt hat, müssen wir jetzt an das Bild eines verirrten Bundestages, einer vertagten Sitzung, einer vertagten Pressekonferenz, ich hoffe nicht, dass wir uns dran gewöhnen müssen, weil das natürlich Akzeptanz in der Bevölkerung kostet. Und das Traurige, finde ich, oder die Ironie des Schicksals ist, dass gerade das Thema Wehrdienst oder das Thema auch dieser ganzen Reform ja von einer Akzeptanz in der Bevölkerung lebt und diese Akzeptanz ja eigentlich vorhanden ist, wie Sie auch schon beschrieben haben. Aber die Politik oder Union und SPD gerade viel dafür tun, an dieser Akzeptanz zu sägen, obwohl die Startbedingungen eigentlich ganz gut wären.
Ja, das stimmt. Und die Veränderungsprozesse werden mitgetragen. Auch die Akzeptanz an der Regierung nimmt zu, wenn sie lösungsorientiert entscheidet. Das ist ganz, ganz eindeutig. Das Lösungsorientierte ist im Moment nicht wirklich erkennbar oder nur in ganz kleinen Dosierungen. Und wenn es gelingt, die Mitte zu verbreitern, dann durch lösungsorientierte Ansätze in der Politik, dass wir sehen, es bewegt sich was in die richtige Richtung. Die sind geschlossen und die Heterogenität muss im Vorfeld intensiv sein im Sinne der Diskurse, der unterschiedlichen Interessen, die man ausgleicht, die man unterschiedliche Lösungen zusammenträgt. Aber dann, wenn es zu Vereinbarungen kommt, muss man das auch so entsprechend abbinden. Und wenn das bleibt, wird das wirklich durchaus ein Beschaffungsprogramm für zumindest Umfragewerte, die die AfD weiter profitieren lässt davon.
Mich würde jetzt Ihre Einschätzung interessieren, wie es weitergeht, eingedenk dessen, dass wir bei den Koalitionsverhandlungen jetzt im Nachhinein gelernt haben, ich glaube, Carsten Lindemann war es, der gesagt hat, es gab dort auch schon Momente, wo wir uns gefragt haben, gehen wir da zusammen oder kriegen wir das hin? Es gab natürlich diese Verantwortung für Deutschland als Koalition der Mitte heraus, was auch immer wieder betont wurde. Das ist jetzt der letzte Schuss, der sitzen muss als Koalition vor dem Hintergrund dieser Mehrheitsverhältnisse. Dann hatten wir das Moment
gelehnt, dieses Narrativ. Ne? Da bin ich, sehe ich komplett anders.
Aber vor dem Hintergrund, dass die AfD jetzt, dass die Koalition jetzt aber ans Arbeiten kommen müsste.
Ja, sie haben sich auch Arbeitskoalition genannt, also ganz unprätentiös, dienend, abarbeiten, so wie das die meisten auch wünschen. Und wenn sie das machen würden, hätten sie auch hohe Popularität schon erreichen können, aber wir haben eben nur bedingt den Eindruck, weil das, wenn sie was erreichen und was umsetzen, ist dann doch irgendwie noch vorher so verstolpern, dass man es gar nicht mehr mitbekommt.
Und das ist ja der Punkt der Wahrnehmung, den ich noch quasi steigern wollte. Es gab dann das Momentum, hatten wir besprochen, das verpasst wurde. Es gab den Herbst der Reformen. Jetzt gehen wir gegen Ende Oktober, was kalendarisch gesehen schon doch auch als Herbst bezeichnet werden könnte und viele Reformen in vollendeter Natur sehe ich noch nicht. Das heißt, aus meiner Sicht müsste die Koalition ja langsam die Kurve bekommen, weil wir, glaube ich, schon Geduld mit ihr haben, vielleicht auch in der Hoffnung, dass sie es ja hinkriegen müssen. Mhm. Aber jetzt müsste mal ein positives Zeichen kommen.
Ja, und weil wir im Angesichts von 5 Landtagswahlen eben jetzt eine monatelange entspannte Phase hatten, in Anführungszeichen, bei der man auch Entscheidungen hätte treffen können, unabhängig von Umfragedaten. Klar gab es Kommunalwahlen, wichtige in NRW, allein von der Größenordnung her, dennoch so einen Landtagswahlmarathon von Wahl zu Wahl hat ja so retardierende Momente auch, dass man dann bestimmte Dinge erstmal gar nicht macht, aus Angst vor vielleicht Wut der Wähler, aus Angst, dass was falsch interpretiert werden kann. Und das hat so lähmende Wirkungen. Und das kann ja ab März dann die Folge sein, zumal wir eben 2 Ostwahlen dabei haben, die schon die AfD in eine besondere Position bringen können, ohne dass ich glaube, dass sie am Ende eine Regierungsverantwortung zugespielt bekommt.
Sie haben vorhin Ihre Zuversichtsreihe angesprochen mit Harald Schmidt und HB Kerkeling. Was stimmt Sie denn zuversichtlich, dass diese Koalition in den nächsten Monaten besser wird?
Die Akteure stimmen mich schon positiv, weil es die allermeisten schon Profis sind, lange im Geschäft sind. Die sind in neuen Rollen unterwegs, aber und sie wissen, wie problematisch es ist, wenn man schlechte Performance abliefert. Und das bringt mich immer noch dazu, davon auszugehen, dass sie die Sache wenden können. Also da ziehe ich einiges aus Zuversicht raus und im Bewusstsein, dass vielleicht sie weniger ängstlich werden. Das könnte ja auch sein, dass sie nicht mehr so groß von Existenzängsten geprägt werden.
Gut, danke, Herr Korte. Ich sehe, Sie sind schon beim Thema Zuversicht in gedanklicher Vorbereitung auf diese und nächste Woche.
Ja.
Mit HB Kerkeling und Harald Schmidt.
Genau.
Und Sie sind ja per se auch ein zuversichtlicher Mensch.
Genau. Das, sonst würde ich das auch hier nicht aushalten.
Das ist doch ein schönes Schlusswort zur 50. Folge von Korte und Ring.
Ja, finde ich auch.
Denn Sie müssen es ja noch eine Weile aushalten.
Ja.
Ich werde mich auf jeden Fall regelmäßig melden und fragen, wann wir uns zum Podcast treffen. Deswegen kommen Sie aus der Nummer ja nicht raus. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie trinken noch einen auf uns.
Ja, zum 50. müsste ich heute Abend, das stimmt.
Sie können anstoßen. Ich werde hier mit einem Glas aus der Peterstaler Brunnenquelle auf dem Bauernhof natürlich auch auf uns anstoßen. Und auf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke angesichts von 50 Folgen für Ihre Treue, Ihr regelmäßiges Zuhören. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen an vor allen Dingen Karl Rudolf Korte haben oder vielleicht auch an mich, können Sie uns schreiben @audio@vrm.de. Und dann würde ich sagen, freue ich mich mindestens, Herr Korte, auf die nächsten 50, 100, 150, solange wir können.
Folgen. Aber nicht gleich übertreiben, ne?
Ich mag Ihre bodenständige Art.
Ja, gut.
Ja, zumindest in manchen Fällen.
Stilles Wasser heute trinken, dann ist das ja auch erdnah, ne?
Es erdet. Ich hoffe, wie letzte Woche, ich habe ein Foto bekommen, Sie finden diese Woche auch noch eine Mozartkugel oder 2 oder 3.
Nein, der Anbieter dieser Mozartkugeln hat gestern um 17 Uhr aufgehört, ist in die Winterpause gegangen. Insofern muss ich jetzt mit normalen Mozartkugeln wieder zurechtkommen. Habe ich auch nichts gegen, aber das Mozarteis muss ich bis Februar warten, bis Ende Februar.
Das erklärt, warum auf der Waffel auf dem Foto nicht nur ein Bällchen waren, sondern mehrere, ohne sie jetzt hier bloßzustellen.
Ja, zu Recht.
Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche mit festen Mozartkugeln, Herr Korte. Danke da draußen allen fürs Zuhören und wir hören uns am nächsten Montag wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Ciao.
Korte und Ring ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Ring, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.